Gottes großer Plan für die Menschen. Diesen großen Plan beschreibt Paulus in den ersten 14 Versen des Epheserbriefes. Und in diesem Abschnitt geht es, den wir heute anschauen, eigentlich um Liebe, um die größte Liebe überhaupt, um die Liebe Gottes zu uns Menschen, die uns, wenn wir das hören, als Christen vielleicht schon fast zu banal klingt, weil wir das schon rauf und runter gehört haben. Gott liebt uns. Es ist hier zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Für diese Liebe bezahlte Gott jedoch einen hohen Preis. Paulus schreibt, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Dann wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und denen er, so hat er es sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Weshalb Paulus von dem, was er den Ephesern schreibt, begeistert ist, kann nur jemand verstehen, der die Tatsachen kennt und die Bedeutung versteht, von denen Paulus spricht. Paulus ist überzeugt, dass jeder Mensch durch die Sünde von Adam und Eva für Zeit und Ewigkeit verloren ist. Niemand kann das, was damals kaputt ging, reparieren. Kein Mensch kann den Frieden mit Gott wiederherstellen. Paulus erklärt das den Christen in Rom. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Es gibt keine einzige Ausnahme. Jeder Mensch ist von dieser Sünde und ihren Folgen betroffen, einfach so, weil wir Menschen sind, in der gefallenen Schöpfung. Es macht nun keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das Resultat dieser Hoffnungslosigkeit ist der Tod. Paulus meint, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Damit meint Paulus nicht nur die Tatsache, dass wir einmal sterben werden. Tod meint hier, dass wir für Zeit und Ewigkeit verloren sind und von Gott entfernt leben werden. Das ist, so wie man im Volksmund sagt, wirklich die Hölle. Jesus beschreibt diesen Ort in furchterregender Weise. Die Engel werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wir könnten noch viele andere Bibelstellen anschauen, die diese totale Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit des Menschen aufzeigen. Wir wagen sie einfach fast nicht mehr anzuschauen, weil sie passt nicht in unsere heile Welt hinein. Paulus wusste, kein Mensch kann diesem Schicksal entkommen, es sei denn, Gott greift selber ein. Und tatsächlich, Gott hat eingegriffen und genau deshalb ist Paulus begeistert. Bevor Gott die Welt erschaffen hatte, wusste er, was er machen wird, sollte sich der Mensch gegen ihn auflehnen. Er entschloss sich trotz dieser schweren Sünde, den Menschen nicht hoffnungslos seinem Elend zu überlassen. Von allem Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden, Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen, oder man müsste eigentlich fast übersetzen, das war sein Wille. Er wollte das so. Durch seinen Sohn sollten wir die zerbrochene Beziehung zu ihm wiederherstellen können. Er wollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir uns mit ihm versöhnen können. Dafür bezahlte Gott einen sehr hohen Preis, wie Paulus schreibt, durch Gottes geliebten Sohn, der sein Blut für uns vergossen hat, also sein Leben gegeben, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Dieser Beschluss von Gott, bevor er die Welt erschaffen hatte, war, ein großes Opfer zu geben. Gut, die einen werden jetzt sagen, das sei doch etwas übertrieben mit diesem Opfer. Gott hätte die Sünde Adams und Evas einfach übersehen können. Oder zumindest sofort vergeben, dann wäre doch alles wieder in Ordnung gewesen. Das könnte man doch von einem liebenden Gott erwarten, oder nicht? Ja, vielleicht würde man das von einem liebenden Gott erwarten. Würde man das aber auch von einem gerechten Gott erwarten? Gibt es überhaupt Liebe ohne Gerechtigkeit? Ich glaube nicht. Was viele im Grunde meinen, wenn sie von der Liebe Gottes sprechen, ist eine Schwamm-drüber-Methode. Es war dumm gelaufen, Schwamm drüber. Tun wir so, als sei nichts gewesen. Das ist wie wenn einer betrogen hat, der hat mir mein halbes Vermögen gestohlen und ich sage dann, komm, was soll's. Schwamm drüber. Du kannst es behalten. Ich mache nicht, unternehme nichts. Aber das funktioniert nicht bei Gott und das funktioniert bei uns schon gar nicht. So vor allem bei Schweizern nicht. Wir haben ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und wenn wir betrogen werden, dann wollen wir das fanden. Dann rufen wir unsere Gerichte an und holen uns zurück. Wenn noch was zurückzuholen ist, was ja auch nicht immer der Fall ist. Gottes Liebe ist echt und echte Liebe lässt sich von der Gerechtigkeit nicht trennen. Oder anders gesagt, Liebe ohne Gerechtigkeit ist gar keine Liebe. Liebe ohne Gerechtigkeit ist lediglich eine beschönigende Bezeichnung für Gleichgültigkeit. Wenn ich sage, ich liebe alle Menschen und jetzt kommt jemand und greift meine Familie an, meine Frau, meine Kinder, dann stehe ich doch nicht da und sage, ja, ich liebe alle Menschen, ich liebe auch der, der jetzt meine Frau angreift und meine Kinder schädigen will. So ist das Leben. Ich lasse es geschehen, ich liebe alle. Niemand würde mir abnehmen, dass ich meine Familie liebe. Niemand würde das glauben. Weil wenn ich meine Familie liebe, dann werde ich sie verteidigen. Jedem Zeitpunkt. Liebe hat immer mit Gerechtigkeit zu tun. Liebe ohne Gerechtigkeit ist Gleichgültigkeit. Nun, Gottes Liebe ist größer, als wir uns das vorstellen können. Gott sagt über sich, als er Mose erschien, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetaten und Übertretung und Sünden. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kind und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Das klingt etwas widersprüchlich, ist es aber nicht. Wir können mit solchen Aussagen oft schlecht umgehen, weil wir dazu neigen, Gott zu verniedlichen, weil wir eine falsche Vorstellung von Gottes Liebe und Größe und Gnade, Barmherzigkeit und Heiligkeit, Gerechtigkeit haben. Viele Menschen machen Gott in ihren Gedanken zu einem harmlosen Opa, Aber so ist es eben nicht. Er lässt keine Missetat ungestraft. Weil er keine Missetat ungestraft lässt, deshalb hat er seinen Sohn geschickt, dass jede Missetat bestraft ist. Genau das ist der Grund. Und würde Gott das nicht tun, wäre er kein gerechter Gott und er wäre kein liebender Gott. Wenn wir das begriffen und akzeptiert haben, das sind ja zwei Sachen, man muss es begreifen und man muss es akzeptieren können. Es gibt Menschen, sogar Christen, die ein Leben lang mit der Gerechtigkeit Gottes hadern. Man muss es akzeptieren, Gott ist gerecht. Wenn wir das verstanden haben, verstehen wir die Begeisterung des Paulus und wir verstehen die Liebe Gottes. Denn Jesus hat mit seinem Leben, wie Paulus den Ephesern schreibt, die Strafe für unsere Sünde bezahlt. Den Kolossen schreibt er. Ja, Gott hat auch zusammen mit Christus, hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Die waren nämlich tot. Tod aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Ja, und wie hat er das ganz konkret gemacht? Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagt, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat Gott für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus hat bezahlt, was wir zu bezahlen hätten. Wenn wir das nicht begreifen, begreifen wir nicht, was für ein großartiges Geschenk Gott uns macht. Und was Jesus Großartiges für uns getan hat. Anstelle von uns starb Jesus für unsere Schuld am Kreuz. Er hat die Strafe, die uns treffen müsste, auf sich genommen. Deshalb kommen wir nicht mehr in das jüngste Gericht. Denn das Gericht ist vollzogen an Jesus Christus. Das ist Gottes Gnade. Sein Geschenk an uns Menschen. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Statt Gott über die missliche Lage, in der sich jeder Mensch befindet, anzuklagen, sollten wir anbeten, niederfallen und ihm danken, dass er bereit war, für uns dieses Opfer zu bringen. Wir sollten ihm danken, dass Jesus bereit war, für unsere Strafe am Kreuz zu sterben. Übrigens ist auch Petrus derselben Meinung wie Paulus, dass Gott die Erlösung bereits vor der Erschaffung der Welt beschlossen hat. Er schreibt, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Und wer nun verstanden hat, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wer begriffen hat, dass dies der größte Liebesbeweis Gottes an uns Menschen ist, wer verstanden hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aus der Ewigkeit zu uns auf die Erde kam, der lebt in einer neuen Dimension. Denn Gott hat uns die Gnade in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle Weisheit und Einsicht geschenkt. Wenn Jesus den Sohn Gottes erkannt hat, der hat verstanden, um was es in dieser Welt geht und was im Leben wichtig ist. Deshalb schreibt Paulus den Korinthern, wer den Geist Gottes hat, ist imstande, für alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Wer verstanden hat, was Jesus für uns getan hat, der hat die großen Zusammenhänge des Lebens verstanden. Der weiß, auf was es im Leben ankommt. Paulus ist noch von einem anderen Aspekt sehr begeistert, der über Jahrhunderte verborgen blieb. Deshalb spricht er vom Geheimnis des Willens Gottes, das nun endlich gelüftet worden ist. Gott hat Gott hat uns das Geheimnis seines Willens wissen lassen über die gute Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Um dieses Geheimnis geht es hauptsächlich im Epheserbrief. Wer weiß, was das Geheimnis des Paulus ist, das er im Epheserbrief lüftet? Was ist denn kein Geheimnis mehr? Wer könnte das Geheimnis sein? Es ist das Geheimnis, dass Gott vor der Erschaffung der Welt nicht nur die Juden in Christus erwählt, sondern dass auch die Heiden durch Christus gerettet werden können. Das klingt für uns vielleicht etwas unspektakulär, aber das war für die Juden gar nicht selbstverständlich. Die Juden sind das erwählte Volk Gottes. Zuerst verkündigten die bekehrten Juden das Evangelium ausschließlich den Juden. Als in Jerusalem die Christen vertrieben und dann verfolgt wurden, flohen sie in andere Städte. Und überall in den Städten gab es jüdische Synagogen. Und dann lesen wir, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samaria hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Das war gar nicht in ihren Köpfen, dass der Messias auch was mit den Heiden zu tun haben könnte. Natürlich ist es ihr Messias, was haben denn die Heiden damit zu tun? Für uns ist das vielleicht schwer nachvollziehbar, aber so war das. Viele Juden, die Jesus als den Messias erkannten, waren der Überzeugung, dass der Messias einzig zur Erlösung des jüdischen Volkes gekommen sei. Doch Jesus hatte Paulus schon zu Beginn klar gemacht, dass die Heiden in Christus ebenfalls erwählt sind. Als Paulus in Damaskus von Hananias getauft wurde, sagte dieser im Auftrag Gottes zu Paulus, du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Von allen Menschen, also nicht nur den Juden. Deshalb wird Paulus auch als Heidenapostel bezeichnet. Auf seinen Missionsreisen besuchte er zuerst Juden, aber dann verkündigte er das Evangelium auch den Heiden. Die Juden in Antiochia sagte Barnabas und Paulus, zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündigt werden, doch ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Paulus freut sich über die Tatsache, dass Gott nicht nur Juden, sondern alle Menschen retten. Im Verlauf des Epheserbriefes beschreibt Paulus den Inhalt dieses Geheimnisses, das über Jahrhunderte verborgen war. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Wir Heiden haben dasselbe Erbe, das Gott seinem Volk versprochen hat, durch Christus. So werden alle und alles in Christus vereint. Christus ist das Bindeglied zwischen Juden und Heiden. Das ist die Kernaussage des Epheserbriefs. Jesus vereint alle Menschen, die zu ihm kommen, egal welchem Volk sie angehören. Aber nicht nur das. Gott hatte sich vorgenommen, sobald die Zeit dafür gekommen war, alles in Christus zusammenzufassen. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Gott wollte, dass Jesus der Dreh- und Angelpunkt ist. Alles findet in Jesus sein Ziel. Er ist Ausgangspunkt und Ziel. Wie er selbst sagt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Paulus ist überwältigt von der Erlösung durch Jesus Christus. Und er ist noch mehr überwältigt von der Tatsache, dass durch Jesus alle Menschen, also nicht nur die Juden, erlöst werden können. Man spürt seinen Text ab, welch eine Freude und Erleichterung es für ihn ist, zu wissen, dass jedem Menschen die Erlösung offen steht. In seinem Brief wies er immer und immer wieder auf diese Tatsache hin. So schreibt er zum Beispiel Timotheus, Jesus hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Gott will also auch dich retten. Die Frage ist nur, ob du dieses große Geschenk empfangen möchtest, wenn du es noch nicht hast. Eines wird ganz deutlich. In dem, was Paulus sagt, die Erwählung der Menschen und ihre Rettung kommt einzig und allein in Jesus Christus zum Tragen. Es liegt also jetzt an dir, ob du Jesus dein Vertrauen schenken möchtest. Es ist nicht eine Leistung, die du erbringen musst. Du musst nicht 100 Gottesdienste hier besuchen. Du musst nicht von morgens bis abends beten. Du musst nur kapitulieren. Nur deinen Stolz ablegen und dich vor Gott demütigen. Das ist alles. Paulus weist darauf hin, dass wir dieses Geschenk in einem aufrichtigen Gebet empfangen können. Dann nämlich, wenn wir uns vor Gott demütigen. Ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr, für den großartigen Rettungsplan, den du hast. Du bist der gerechte und heilige Gott. Und du selbst hast deinen Sohn geopfert, damit wir diese Distanz, die zwischen uns Menschen und dir ist, wegkommt. Damit unsere Schuld beseitigt wird, ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wir danken dir, dass du nicht nur eine bestimmte Menschengruppe im Blick gehabt hast, sondern alle Menschen. Und jeder Mensch, der sich vor dir demütigt, wird unglaublich reich beschenkt von dir. Das wünschen wir auch für Schlieren, für das Limmatal. Die ganze Welt, dass noch viele, viele Menschen dieses Geschenk bekommen, dieses Erbe. Ja, wir beten dich an. Amen.